Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und wie immer bin ich nicht allein im Studio, sondern neben mir sitzt der gute Yves vom Moviepilot. Hallo Yves.
Freut mich sehr, wieder hier zu sein, erst recht, da wir heute über einen ganz besonderen Film sprechen.
Genau, nämlich SpongeBob 3. Nein, tun wir nicht. Nein, wir werden gleich noch über Unbreakable sprechen. Aber es liegt mir sehr am Herzen, kurz über SpongeBob 3 zu sprechen, weil ich bin eigentlich ein großer, großer Fan. Hast du die Filme jemals gesehen, Yves?
Ich bin weder ein großer Fan der Serie noch der Filme. Ich habe, glaube ich, mal die Serie geguckt, als ich noch so in der Schule war. Und da fand ich so, okay, ich bin eher so mal der Looney Tunes-Typ gewesen. Und den ersten Film habe ich damals gesehen und ich musste einfach extrem lachen über das David Hasselhoff-Cameo. Ansonsten glaube ich, bin ich keine faire Person, die man befragen sollte zu SpongeBob.
Ich glaube, ich schon. Und wie gesagt, der neue Film ist ja jetzt auf Netflix, weil irgendwie wegen Corona ständig verschoben worden ist. Und ich muss sagen, der war für mich echt eine Katastrophe. Also ich liebe ja den ersten Teil. Der zweite Teil ist auch noch wirklich gut. Aber dieser zweite war so sterbenslangweilig.
Du meinst der dritte?
Der dritte, so sterbenslangweilig, fand ich furchtbar. Also du hast wirklich so komplett das vermisst, was den ersten ausgemacht hat. Also diese ganzen schrägen Ideen und selbst so die Songs, die sie in diesen Film einbauen, sind so uninspiriert und so unlustig.
Trotz Keanu Reeves.
Keanu Reeves fand ich furchtbar in dem Film. Also ich weiß nicht, was sie ihm in Kaffee gemacht haben, damit er da zugesagt hat, weil diese sprechende Bush-Nummer mit ihm fand ich auch mega langweilig und war irgendwann auch super ausgereizt, zumal es auch nicht sonderlich toll aussah. Auch Snoop Dogg taucht in diesem Film irgendwie einmal kurz auf, rappt so einen kinderfreundlichen SpongeBob-Zombie-Song und ist dann wieder weg. Danny Trejo hatte zwischen all seinen seinen ganzen Direct-to-DVD-Film wohl auch mal 5 Minuten Zeit, taucht auch irgendwie kurz auf. Also ich weiß nicht, dieser Film, ich war echt enttäuscht. Also ich glaube, das ist so in den Filmenttäuschungen dieses Jahres einer der Filme, der ganz, ganz oben steht.
Boah, aber Respekt allein, dass du Filme hast, über die du enttäuscht sein kannst. Also dieses Jahr.
Ja, es gibt doch diese Aussage, oh, das überhaupt für mich noch genügend Filme. Also ich meine, Netflix, Amazon Prime und Co. helfen uns so auch über die kinolose Zeit. Das ist ja.
Das stimmt, aber ich muss sagen, ich habe sehr viele von den direkten Streaming-Releases, habe ich sehr, 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 sehr viele verpasst. Dieses Jahr, gegen Ende des Jahres, es wird mir wirklich schwer fallen, eine Top 10 aufzustellen und ich glaube auch eine Flop 10 aufzustellen. Bisher. Ich kann mich ja gar nicht so viele Filme erinnern.
Wie gesagt, Flop 10 ist bei mir SpongeBob 3 echt ein Kandidat. Ich fand den auch so, wie gesagt, der war echt, ich habe so kein bisschen gelacht. Und ich habe direkt danach nochmal den ersten Teil geguckt und mich schon nach den ersten 2 Minuten einfach nur schlapp gelacht. Also ich fand auch die Animation nicht so toll. Und ja, gut, ich wollte das einfach nur mal hier loswerden, dass ich SpongeBob 3 wirklich nicht mochte, weil wir hatten irgendwann mal überlegt, wenn er ins Kino gekommen wäre, hätten wir natürlich einen ausführlichen Podcast dazu gemacht. Jetzt ist er halt auf Netflix. Ihr könnt mir aber ja gerne unter leinwandliebe@filmstarts.de schreiben, wie ihr den Film fandet. Ich hatte das auf Instagram gepostet und da habe ich sehr viel Zustimmung für meine Abneigung zu diesem Film bekommen, deswegen würde mich ja mal interessieren, weil ich glaube, Christoph gibt dem auf Filmstarts irgendwie 3 oder 3,5 Sterne und kann ich bis heute nicht so ganz verstehen. Aber gut, Christoph und ich sind nicht immer einer Meinung. Das ist ja auch hier schon im Podcast mehr als nur einmal deutlich geworden. Aber gut.
Bei Animationsfilmen, also so basierend auf Kindheitsserien, werde ich mich, glaube ich, erst wieder zurückmelden, wenn dann irgendwann Space Jam 2 kommt. Und
Ja, da kannst du gerne mit dazu kommen dann, weil ich habe Space Jam den ersten jetzt irgendwann mal geguckt und meine Güte. Also mit dem Film muss man wirklich aufgewachsen sein, um ihn jetzt noch zu mögen, weil er ist schon ziemlich. Uch.
Also es gibt Citizen Kane und dann gibt es Space Jam.
Ja, absolut, natürlich. Also um Gottes Willen. Also an allen Filmhochschulen wird auch Space Jam unterrichtet. Gut, aber wir kommen jetzt mal von SpongeBob und von Space Jam zu einem Film, der ja auch, glaube ich, ein bisschen nostalgisch irgendwie verankert ist, verwurzelt ist. Und zwar reden wir über Unbreakable von M. Night Shyamalan. Ja. Shyamalan, Shyamalan, ihr dürft ihn aussprechen, wie ihr wollt. Ich glaube, die richtige Aussprache ist Shyamalan. Shyamalan, ja. Oder er sagt einfach, wie sagt der Hausmeister bei Scrubs immer? Ja, ich nenne ihn einfach nur M. Night, weil sie sind eh dicke Freunde. Deswegen M. Night, Unbreakable von 2000. Der zweite große Film von ihm nach Sixth Sense. Und wir hatten den jetzt ausgewählt in unserem Redaktionsmeeting, weil er demnächst auf Amazon Prime erscheint. Also, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, glaube ich, kann ich schon mal vorab spoilern. Ihr bekommt jetzt hier eine dringende Sehempfehlung. Und ja, wir werden jetzt einfach über diesen Film reden. Und da der Film jetzt auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat,
Spoiler-Alarm.
Also, ich meine, nicht zum Anfang, aber wir werden gerade bei diesem Film auch über das Ende sprechen müssen. Mhm. Zumal dieser Film ja dann mit reichlich Verspätung noch zwei weitere Filme irgendwie hervorgebracht hat. Und ja, deswegen. Also, Unbreakable wird spoilerlastig sein. Wir reden aber noch mal darüber. Ich werde auch in den Shownotes irgendwie angeben, wo halt die wirklich krassen Spoiler irgendwie auftauchen für all die da draußen, die den noch nicht gesehen haben. Ja, Yves, willst du vielleicht kurz einleiten, worum geht's in Unbreakable?
Ich muss erst mal sagen, wie fröhlich ich bin, über diesen Film reden zu können, weil es einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Wenn ich die Top 10 meiner absoluten Lieblingsfilme hätte, ich glaube nicht, dass ich sie, aber wenn ich sie hätte, wäre der mit drauf. Und Unbreakable ist ein ganz spannender Film. Der Film dreht sich im Grunde genommen um einen Sicherheitsmann, gespielt von Bruce Willis. Er heißt David Dunn. Und er überlebt ein fürchterliches Zugunglück, als einziger komplett unverletzt. Es gab doch, glaube ich, einen anderen, der das noch überlebt hat, aber schon auf dem OP-Tisch stirbt. Mhm. Und er hat nicht mal einen Kratzer, gar nichts. Und nach und nach wird eine andere Figur, und zwar Elijah Price, gespielt von Samuel L. Jackson. Ich wollte ihn jetzt noch nicht
Ich wollte gerade sagen, ja, man hat's gemerkt. Da war kurz das Stocken drin.
Ich wollte ihm noch nicht seinen anderen Namen geben. Der wird aufmerksam auf David Dunn und fängt wirklich an, ihn zu stalken. Er ist nämlich, er glaubt, dass er das genaue Gegenteil von David Dunn ist, denn er leidet an einer Glasknochenkrankheit. Seine Knochen brechen sehr, sehr leicht, aber er ist auch obsessiv, wenn es um Comics geht. Und er ist felsenfest davon überzeugt, dass Comics im Grunde genommen nur eine Übertreibung von der Realität sind. Und er glaubt, dass David Dunn tatsächlich ein Superheld sein könnte. Mhm. Aber so verrückt sich das gerade anhört in meiner Beschreibung, ist dieser Film, der bleibt sehr auf dem Boden. Das ist jetzt kein X-Men, das ist jetzt kein Superman, das ist jetzt kein Spider-Man. Man überlegt einfach nur, okay, ist da jetzt wirklich was dran? Könnte David Dunn tatsächlich ein Superheld sein? Gibt es so etwas oder nicht? Und das ist sozusagen die Grundprämisse des Films. Und danach haben wir eigentlich ein recht ruhiges Charakterdrama.
Der Film wird ja auch von vielen so als einer der besten, wenn nicht der beste Superheldenfilm irgendwie interpretiert. Es gibt ja dann auch immer so diese Vergleiche, so nach dem Motto, dieser Film ist, als ob Superman nicht wüsste, dass er Superman wäre und irgendwie erstmal so dahin gehen muss.
Weißt du, von wem dieses Zitat stammt?
Nein.
Tarantino.
Ja, und Tarantino ist ein gutes Stichwort, weil der hat 2009 eine Liste erstellt seiner Lieblingsfilm, seiner besten Filme seit 1992. Da sind so Sachen mit bei wie Battle Royale, Audition, Dogville, Fight Club, Matrix, sowohl wohlgemerkt nur der erste Matrix, Memories of Murder, Shaun of the Dead und Team America. Mhm. Und eben auch Unbreakable. Und das finde ich war, als ich das ist nochmal so ein Gütesiegel, meine Güte, habe ich heute Sprachstörung. Gütesiegel für diesen Film, der dieses Gütesiegel aber gar nicht notwendig hat, weil ich glaube, wir sind uns da auch beide einig, dass wir Unbreakable auch noch besser finden als Sixth Sense, oder?
Wesentlich besser sogar. Es ist ganz interessant, weil als der Film rausgekommen ist, ich glaube, der Film hat es sehr schwer, vermarktet zu werden. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, der Film kam im Jahr 2000 raus. Das heißt, die Idee, Superheldenfilme in irgendeiner Form zu vermarkten, war damals noch so eine riskante Sache. Interessanterweise kam im gleichen Jahr X-Men raus. Und mit X-Men war so richtig der Startschuss gemacht für die Superheldenfilme, die wir heute haben. Und man wusste gar nicht wirklich, worum es ging. Man hat nur im Trailer Bruce Willis gesehen, an Bord dieses Zuges. Und dann hat man gesehen, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und alle haben theorisiert, weil sie Sixth Sense gesehen haben. Gigantischer Spoiler für The Sixth Sense, glaube ich. Aber das ist mittlerweile schon so.
Ist schon in die Popkultur.
Es ist Teil der Popkultur. Deswegen Spoiler für Sixth Sense an dieser Stelle. Leute sind davon ausgegangen, okay, Bruce Willis ist schon wieder tot. So, ja. Das war die Theorie. Und die Leute haben eigentlich den Film nur geguckt, weil sie einen krassen Twist sehen wollten. Und der Film an sich die nicht so sehr interessiert hat. Und damals gab es dann sehr viele Kritiker, die gesagt haben, ja, also verglichen mit The Sixth Sense bin ich ein bisschen enttäuscht, weil der Twist nicht so stark war. Und das finde ich halt sehr unfair dem Film gegenüber. Und jetzt, Jahre später, hat Unbreakable so ein bisschen den Status bekommen für sehr viele, dass es der beste Shyamalan-Film ist. Und ich schließe mich dieser Meinung 100% an.
Ja, ne, das Problem war halt einfach, dass dass Shyamalan seinen eigenen Hype so hochgesetzt hat, als Sixth Sense rauskam, weil alle total fasziniert waren. Und ich vergleiche Unbreakable immer gerne mit Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond, so, weil jeder redet über Neil Armstrong, beziehungsweise in diesem Fall über Sixth Sense, aber so wenig Leute reden über Unbreakable. Und du hast schon richtig gesagt, ich glaube halt, dadurch, dass man nicht wusste, wie verkaufst du diesen Film jetzt, ohne halt schon zu viel zu verraten? Weil ich finde, gerade Unbreakable ist auch so ein Film, der lebt davon, dass du mit David Dunn quasi so ein bisschen den Weg gehst. So, ne? Es ist ja dann auch so ein bisschen so diese Origin-Story, so, weil er kriegt dann das halt mit, bekommt ja dann irgendwie diese Karte, wo einfach nur draufsteht, ja, wie oft in ihrem Leben waren sie schon krank? Und dann überlegt er natürlich, wie oft war ich denn schon krank? Und sein Boss ist ja dann sogar so, ja, ich habe gemerkt, du warst so nie krank, ja, du kriegst eine kleine Gehaltserhöhung, aber jetzt hör auf, mich zu nerven. Und wie er dann halt so wirklich so in der ruhigsten Origin-Geschichte in Superheldenzeiten irgendwie halt versucht, so seinen Weg zu gehen, fand ich halt super spannend. Und ich glaube, wenn man davon halt schon zu viel vorab verraten hätte, wäre es halt fatal auch für den Film gewesen.
M. Night Shyamalan wollte eigentlich den Film schon damals so ein bisschen vermarkten, dass er zumindest in eine Comic-Richtung geht. Das wollte er damals, aber man hat ihm da echt dazwischen geredet, weil Comics damals eher so ein cinematischer Tod waren. Also wenn sie nicht Batman oder Superman hießen, hat man sich eher davon distanziert. Und ich finde es so spannend. Heutzutage sprechen wir immer darüber, wie Batman Begins und The Dark Knight so die ersten, sag ich mal, realistischen Versuche waren, so ein Drama zu erzählen, aber immer noch im Konstrukt einer Superhelden-Story. Und Unbreakable kam viele Jahre davor raus und hat das noch besser und noch mit mehr Grit gemacht als Batman Begins und The Dark Knight. Und ich finde, das Spannendste an dem Film ist, der ganze Film ist im Grunde genommen der erste Akt von jedem anderen Comicfilm, aber nur in einen Film gepackt. Also zum Beispiel Peter Parker findet heraus, dass er Spider-Man ist. Und das ist alles in diesen einen Film gepackt. Das macht ihn so viel menschlicher und das macht ihn auch in erster Linie. Leute sollten wissen, es ist kein Actionfilm. Das ist kein Actionfilm. Ich meine, man denkt normalerweise, wenn man Comic-Verfilmung hört, in erster Linie an Action und die Kostüme und man bekämpft sich und dann gibt's Bumm und eine Schlacht und einen blauen Strahl, der in den Himmel schießt. Das ist nicht diese Art von Geschichte.
Nee, es ist wirklich ein reines Charakterdrama und das finde ich ist so toll. Und da hat Shyamalan ja auch zwei starke Gegenspieler. Also ich glaube, ich fand Bruce Willis noch nie besser in einem Film. Also vom Schauspiel her. Und ich meine, klar, natürlich ist er auch toll als John McClane und so, davon rede ich gar nicht. Aber er ist so unfassbar subtil und in manchen Szenen auch so zerbrechlich und da möchtest du am liebsten zu ihm hingehen und ihn irgendwie in den Arm nehmen und sagen, okay, alles wird gut, so, weil dieses ganze Ding da über ihm zusammenfällt so und er gar nicht so wirklich weiß, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Und auch so ein Samuel L. Jackson, da ist hier noch nicht so dieser ist nicht so Tarantino-haft irgendwie, so wie wir ihn alle kennen, so ich benutze tausendmal das Wort Motherfucker und keine Ahnung was. Er ist halt wirklich so, total ruhig irgendwie in seiner Spielweise, aber trotzdem so gefestigt und hat trotzdem auch so dieses Mysterium an sich und irgendwie du fragst dich die ganze Zeit, okay, worauf will er eigentlich jetzt wirklich so hinaus?
Das sind sowohl meine Lieblingsperformances von Bruce Willis als auch von Samuel L. Jackson. Also Bruce Willis hat es schon sehr richtig gesagt. Ich glaube ja heutzutage häufig, wenn man eine Bruce Willis-Performance sieht, ist man so ein bisschen enttäuscht, man hat das Gefühl, dass er selber keinen Bock mehr drauf hat. Mm. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich ihn in einem Film gesehen habe, wo er zumindest ein paar Szenen hatte, wo ich sage, oh, Bruce Willis ist zurück, war ein Film namens Glass. Und in Unbreakable habe ich so eine Performance von Bruce Willis bekommen, die so unfassbar gegen alles geht, wofür man ihn kennt. Weil ganz früher kannte man ihn nur als Comedian und dann irgendwann kannte man ihn nur noch als Actionstar seit Die Hard. Auch Gott sei Dank, weil Die Hard ist ein ganz toller Film und hat auch sehr, sehr viele coole Sequels. Aber David Dunn ist, wie schon sehr richtig gesagt, nicht nur ein sehr ruhiger Charakter, nicht nur ein sehr verletzlicher Charakter, sondern er ist halt auch die ultimative Underdog-Geschichte. Und zwar das ganze Leben scheint gegen ihn zu sein und er weiß nicht, was ihm im Leben eigentlich fehlt. Ja. Er weiß es ja selber nicht. Und dann erscheint da diese Elijah-Figur, die zunächst denken wir, das wird wie so eine Alfred-Figur sein, so eine Mentorenrolle, die ihm auf den richtigen Weg führt und ihm das gibt, was er fehlt. Ich meine, ich rede jetzt nicht, was zum Schluss sich noch alles so herausstellt und so weiter und so fort, aber das denken wir. Oder denken wir, okay, wir haben hier dieses Dream-Team, die zusammen... Aber
hast du ihn wirklich so als Alfred gesehen? Weil das war nie so meine Sichtweise auf ihn. Also
ganz am Anfang, also Alfred oder eher Oracle und so weiter, also die Person mit all dem Wissen, die, falls es zu so einer klassischen Superheldengeschichte kommen sollte, wäre Elijah die Figur mit dem ganzen Wissen, mit dem Know-how, die vielleicht von der Zentrale, also wenn das eine klassische Comic-Story wäre.
Aber was ich zum Beispiel bei ihm spannend fand, dass er zum Anfang ja schon fast erwirkt wie so ein kleiner Stalker. So vor allen Dingen, wenn er ja dann auch irgendwie bei der Frau von David, Audrey, gespielt von Robin Wright, quasi in die Reha muss, weil er bricht sich ja dann auch wieder alle Knochen und muss im Rollstuhl sitzen dann. Übrigens auch schönes Bild zu Dr. X. Und da redet er ja dann auch mit ihr und irgendwann lässt er so plötzlich den Namen ihres Mannes fallen, obwohl sie ihn nie erwähnt hat. Und das fand ich immer so sehr spannend, weil ja, auf der einen Seite wirkt er so ein bisschen wie so ein Mentor, auf der anderen Seite wirkt er aber halt auch wie so ein Creep, der ja auch wirklich so diesen, der ganzen Familie von David so diesen Floh ins Ohr setzt, irgendwie, oh, dieser Typ ist was Besonderes. Und ich finde, am krassesten kulminiert es halt in diesem Film, in dieser Szene, wenn der Sohn, Joseph, die Waffe seines Vaters nimmt und ihn erschießen will. So nach dem Motto, ja, ich schieße auf dich, aber du stirbst ja dann nicht, weil der Typ hat ja gesagt, du bist unverwundbar.
Lieblingszitat dieser Szene, no shooting friends.
Ja, genau. Und das finde ich halt so toll, dass man, das mag ich gerade an dieser Figur Elijah, dass man ihn halt eben nicht so hundertprozentig in eine Richtung schieben kann.
Ja, aber das ist ja das Coole. Ich finde, der Film spielt sehr häufig mit der Figur und schiebt ihn in unterschiedliche Richtungen. Du hast recht, er fängt an und man denkt, oh, was ist das für ein Stalker? Aber die Sache ist, der Film suggeriert dir ja trotzdem schon recht früh, dass er trotzdem recht hat.
Klar.
Weil du siehst ja diese tolle Szene. Ist auch eine der witzigsten und gleichzeitig eine dieser schon fast Rocky-ähnlichen Inspirational-Szenen, wo David dann mal seine Fähigkeiten ausprobieren möchte und trainiert. Und Bankdrücken macht und sein Sohn ihm dann auch hilft und immer mehr Gewichte draufpackt und sagt, wow. Und normalerweise, so etwas könnte man so albern darstellen. Und überraschenderweise wirkt es nie zu albern. Es wirkt wie etwas, was in unserer Welt doch existieren könnte, so ein Motto, wow, der ist einfach sehr stark.
Ja.
Und von dem Zeitpunkt an, wo ich Elijah damals beim ersten Mal gucken, als so eine Alfred-Figur eingeordnet habe, das ist der Punkt, wo David dann ihn selber anruft, nachdem Elijah seine Hoffnung verloren hat. Und er sagt, du hast recht, ich war noch nie krank. Ich war das alles noch nicht. Und was tun wir jetzt? Und dann siehst du, dass Elijah erleichtert ist und ihn sich annimmt und sagt, geh raus,
genau.
Triff Menschen. Und du musst dir einfach klar werden, das ist kein Comic-Heft und das passt nicht alles irgendwie in Sprechblasen, das ist die echte Welt. Und das ist so ein Satz, der von so einer Mentorfigur und so weiter kommen würde.
Absolut, ab dem Zeitpunkt ist es ja dann auch genau. So. Weil, und ich meine, da ist ja auch so der Punkt, wo wir denn wirklich ja auch die Superkräfte, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, von David Dunn auch so in voller Größe sehen, so, weil er geht ja dann da an diesen Bahnhof und stellt sich dann, und hier muss ich auch nochmal sagen, also kein Mensch sah je in einem Regenponcho cooler aus als Bruce Willis in diesem Film, oder?
Das hat er ja, aber das ist auch eine coole Sache. Das sind so diese kleinen, aber feinen Sachen, auf die Shyamalan damals so richtig krass geachtet hat. Und zwar, er hat extrem mit Farben gespielt. Und zwar David Dunn in seinem Regenmantel, das ist im Grunde genommen sein Superheldenkostüm.
Ja, genau.
Also sein Regenmantel ist, und generell, wann immer du David Dunn siehst, trägt er meistens irgendwas Grünes. Und wann immer du Elijah siehst, trägt er irgendwas Lilanes. Das sind seine Farben. Und also er hat eigentlich ganz subtil mit ein paar Comic-Klischees gespielt, aber sie so cool umgesetzt, dass sie nie comic-mäßig wirken. Nee. Einem fällt zum Schluss auf, ja, sieht irgendwie schon aus wie so ein Cape. Aber ist es, ist es ja nicht. Und ist es ja doch. Und das ist sehr cool.
Ja, und dann, wie gesagt, dann kommen ja so seine ganzen Fähigkeiten. Mhm. Und so zum Beispiel halt, dass er halt, wenn er in diesem Bahnhof steht und Leute an ihm vorbeigehen und er sie zufällig berührt, er sieht, was sie Böses getan haben. Dann gibt es ja diese Frau, die in einem Juwelierladen eine Kette geklaut hat. Dann gibt es diesen Typen, der sich an einem betrunkenen Mädchen vergriffen hat und dann findet er halt...
Den er auf Passanten oder irgendwie eine Flasche auf den Kopf geworfen hat.
Genau, genau. Und also dann gibt es so verschiedene Momente, wo er halt einfach so das Widerwärtige in den Menschen sieht.
Genau.
Und bis er dann halt diesen einen Typen findet, der einen Familienvater umgebracht hat und offensichtlich noch seine Familie irgendwie als Geiseln gefangen hält. Und das ist ja dann quasi so seine erste große Superheldentat, wo wir dann auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass jeder Held natürlich sein Kryptonit braucht.
Ja.
Und das ist halt auch so dieser Punkt, wie durch Elijah Price so einfach so dieser krasse Comic-Nerd so gut umgesetzt wird, wie er halt wirklich immer über Comics redet und auch so für den Nicht-Comic-Leser eigentlich super gut immer noch mal erklärt, so, weil klar, auch so ein David Dunn ist halt kein Comic-Leser, so, ne, dem muss es auch irgendwo erklärt werden und wie er eben halt das erklärt mit den Fähigkeiten, mit den Schwächen, die du haben musst.
Und ja, in gewisser Hinsicht, und diese Filme haben eigentlich nichts miteinander zu tun, aber in gewisser Hinsicht ist das der Scream der Superheldenfilme. Also als Scream damals rauskam, war Scream ein Slasher-Film, der sich sehr bewusst war, was alle Klischees von Slasher-Filmen sind und worauf man achten muss, und hat ja damit sehr gespielt. Und in einer gewissen Hinsicht ist Unbreakable genau das für Superheldenfilme. Mhm. Also er ist ja sehr Meta, aber er hat keinen Meta-Humor. Also er ist Meta, weil er sich einfach bewusst ist, weil die Aussage ist, das ist die echte Superhelden-Story. Alles andere, was du im Fernseher siehst oder was du in Comics liest, das ist nur die kommerzielle Maschine, die daraus irgendwie coole, bunte Bildchen gemacht hat. Aber das ist so das Echte. Und Samuel L. Jackson in dieser Rolle ist so unglaublich, weil ich sag mal so, er frisst die Szenerie auf wie in jeder anderen Rolle. Er hat immer noch so eine krasse Dominanz, wenn er da ist. Und das, obwohl er körperlich noch nie so verletzlich war. Ich meine, die Eröffnungsszene von Unbreakable ist eine der fiesesten, die ich je gesehen habe, wo wir die Geburt von Elijah sehen und er bereits im Bauch seiner Mutter sich die Arme und Beine gebrochen hat. Es ist unfassbar.
Ja. Und was ich auch toll finde, wie wenig dieser Film uns letztendlich eigentlich sagen muss, damit wir so das große Ganze verstehen. Also zum Beispiel halt, was du jetzt schon angesprochen hast, dass halt Comics mehr oder weniger einfach nur Übertreibung der Realität sind. Da gibt es ja diese eine sehr schöne Szene, wenn David mit seinem Sohn in diesen, ich will jetzt nicht mal Comicladen von Elijah, das ist ja ein Ausstellungsraum. Und es gibt ja auch diese schöne Szene, wo er diesem Vater da irgendwie.
This is a piece of art.
Genau, so der will halt für seinen vierjährigen Sohn irgendwie ein schönes Comicbild kaufen und der schmeißt ihn raus, weil er sagt, das ist halt Kunst hier und das ist nichts, was du einem Vierjährigen schenken sollst. Und da erklärt er ja dann, er sitzt ja dann auch noch vor so einer Stele mit Hieroglyphen und so nach dem Motto, ja, so das, was die hier halt gezeichnet haben und sowas alles, das ist halt, das kommt nicht von ungefähr. Und das ist ja auch so ein Konzept, womit dann Comics selber ja irgendwann viel gespielt haben. Also zum Beispiel die Wanted, der Film ist blöd. Also der Film ist richtig, also mit, Film mit James McAvoy und Angelina Jolie und ich glaube auch Morgan Freeman.
Ja, irgendwie, ja,
stimmt. Wo die alle so toll rumschießen können und so. Ihr müsst mal wirklich zu Wanted den Comic lesen, weil der Comic ist einfach mal was komplett anderes. Und der Comic hat so diese Grundidee von dem, was Unbreakable halt auch gebracht hat. Weil im Comic geht es eigentlich darum, dass die Superschurken irgendwann wirklich alle Superhelden vernichtet haben. Und dann, damit die Leute sich nicht mehr daran erinnern und sie halt als Superschurken in Ruhe ihr Zeug machen können, haben sie sowas wie so eine kollektive Amnesie einleiten können, halt mit Super-Comic- Technologie, keine Ahnung, wie das denn sodass die Leute das vergessen haben und es halt auch nur noch so in den Comics halt leben. Ne? Und das fand ich, so diese Grundidee, die hinter Unbreakable steckt, ist halt so schön greifbar irgendwie so. Ne? Und es ist halt nicht irgendwie dieses, okay, du wurdest von einer radioaktiven Spinne gebissen oder du hast irgendwie Gammastrahlung abbekommen und bist jetzt der Hulk, sondern es ist halt einfach irgendwie evolutionär in manchen Leuten, so, also wirklich so ein bisschen so dieses X-Men-Thema, ne?
Ja, und gleichzeitig, was ich halt auch so cool finde, Unbreakable ist so ein Film, der seiner Zeit so weit voraus war, wie kaum ein Film, den ich jetzt so schnell in der modernen Popkultur benennen kann. Ja. Was ich damit meine, ist, heutzutage hat sich haben sich leichte Ermüdungserscheinungen schon breit gemacht, weil allein vom MCU kriegen wir gut in diesem Jahr nicht, aus offensichtlichen Gründen, aber generell kriegen wir gefühlt 4 MCU-Filme pro Jahr, 2 bis 3 DCEU-Filme pro Jahr. Dann gab es bis vor kurzem noch Filme von Fox und so weiter. Und wir kriegen halt Comic-Verfilmung über Comic-Verfilmung über Comic-Verfilmung. Und Leute haben ja sich wirklich extrem gefreut, als dann mal sowas kam wie Logan, was ja eher so ein Drama war und wieder. Also der Charakter ist vordergründig und die Tatsache, dass es ein Comic-Charakter ist, spielt die zweite Geige. Und Unbreakable ist ein Film, den sich jetzt Leute angucken und ich glaube, sich wirklich nach solchen Stories wieder eher sehen und auch zum Beispiel 2000 einen erwachsenen Mann zu sehen, wie Samuel L. Jackson, der eine Kunstgalerie hat mit Comicbildern, das wirkte damals komplett seltsam, weil viele solche, sowas war noch nicht Mainstream, dass wir so richtig viele Erwachsene sehen, die Comics in einer Galerie ausstellen und sagen, das ist Kunst. Ja. Heutzutage ist das anders. Heutzutage haben wir das überall und wir haben lauter erwachsene Menschen, die Comics feiern und zelebrieren und so weiter und so fort.
Ja gut, aber ich meine, die Comicwelt hat sich ja mittlerweile auch extrem, extrem gewandelt. Also ich meine, letztendlich ist zum Beispiel meine Comic-Lesart halt auch genauso, wie man es jetzt halt so, wie du es jetzt mit dem MCU beschrieben hast. Ich habe halt natürlich auch irgendwie mit den Superhelden-Sachen angefangen und irgendwann hatte ich aber einfach genug davon, weil immer wieder Superhelden und letztendlich, egal wie gut die Storys, egal wie gut die Charaktere geschrieben sind, irgendwo ist es immer das Gleiche. Mhm. Es kommt ein Bösewicht, es sieht so aus, als würde der Held gegen ihn verlieren, dann muss er sich wieder irgendwie finden, dann besiegt er ihn wieder und das wird dann auf 3-4 Bände gestreckt und dann hast du wieder eine Story und dann hast du natürlich zig Millionen, tausend Superhelden und irgendwann war mir das über. Und dann gibt es ja natürlich immer so diese Unterscheidung, Graphic Novel, das ist natürlich jetzt was anderes als ein Comic. Nein, es ist auch ein fucking Comic so, ne? Aber es ist natürlich, gibt dann halt auch andere Geschichten, einfach nur menschliche Geschichten und Dramen und irgendwie was auch, was mal komplett nichts mit Superhelden zu tun. Also wir haben immer so ein bisschen so dieses, diesen Blick so Comic gleich Superheld. So. Mhm. Das ist ja irgendwie schon mittlerweile lange nicht mehr so der Fall. Aber selbst früher war das ja sehr häufig immer noch so, dass du eben halt wirklich nur so DC und Marvel hattest. Mhm. Dann gab es ja dann irgendwann zum Glück auch noch viele andere Verlage, die dann auch versucht haben, ein bisschen mehr in die Independent-Richtung zu gehen. Ich meine, hier unser geliebter Robert Kirkman, der die The Walking Dead Comics gemacht hat, der ist ja einer der Mitbegründer von Image Comics, mhm. die ja dann auch wirklich versucht haben, eben so wie M. Night Shyamalan das schon 2000 gemacht hat, zu sagen, okay, es gibt auch noch andere Geschichten und ja. auch viel interessantere Geschichten. Und das finde ich zum Beispiel auch bei den Superhelden selbst. Es gibt sehr spannende Spider-Man, Superman-Stories, wo der Superheld in den Hintergrund ja. gerät und eher um den Menschen geht.
Also das letzte perfekte Beispiel für mich, wo halt der Superheld-Aspekt schon wirklich fast komplett weg war, aber das war für mich die faszinierendste Superhelden-Story seit langem, dass du auch lange darauf gepocht, dass ich das gucke, meintest, das wird voll meins sein und du hattest auch vollkommen recht, Daredevil. Hm. Daredevil, und dann denke ich, hatte allein keinen Bock, weil ich dachte, das ist in der Welt vom MCU. Und jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Und ich mag das MCU für alle da draußen. Macht komplett Spaß. Es ist sehr viel Popcorn-Kino und Spaß. Und dann hat man da die One-Liner und dann hat man da die CGI-Schlacht. Und die Charaktere sind einem ja schon irgendwo ans Herz gewachsen. Aber so viel Neues. Ist es. Und jedes Mal, wenn gesagt wird, oh, der Film ist was komplett Neues, sage ich, nee, ist er nicht. Naja. Und Daredevil war wirklich was Neues. Und
also wir reden jetzt über die Netflix-Serie.
Nicht über den großartigen Ben Affleck.
Ich will es nur noch mal klarstellen, weil es gibt ja beides.
Daredevil auf Netflix mit Charlie Cox. Und unfassbar gut. Also das hat mich auch so ein bisschen, das hat meine Comic-Liebe dann wieder so ein bisschen entfacht. Das sind wirklich diese kleinen, feinen Intim-Stories, die mittlerweile existieren müssen, um das bei mir wieder hervorzubringen. Und Unbreakable ist für mich trotzdem die Mutter von all diesen Geschichten. Und ich glaube, jetzt müssten wir allmählich auch über das Ende dieses Films sprechen.
Genau, ja, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen.
Aber bevor
und in diesem Zusammenhang, möchtest du die Spoilerwarnung auch sagen?
Oder? Kann ich machen, aber noch eine Sache will ich sagen, weil du hast davor gesagt, du hast davor über seinen ersten Superhelden-Einsatz gesprochen, wo er diese Familie entführt wurde.
Ja, ja.
Und ich finde es immer noch spannend, dass die inspirierendste, so Rocky-mäßige Szene, wie Rocky gewinnt den Kampf oder er ist der Sieger der Herzen, ist in diesem Film eine Szene, wo David dann einen Mann erwürgt. Die Musik, die dort spielt, ist unfassbar. Ich muss auch sagen, James Newton Howard, dieser Score für diesen Film,
ja.
ohne diese Musik wäre Unbreakable nicht, was es ist. Diese Musik ist so wichtig wie die Musik in Star Wars.
Ja.
Und deswegen, sie nicht zu erwähnen, wäre eine Sünde. Aber jetzt dicke, fette Spoilerwarnung. Wir sprechen über das Ende von Unbreakable.
Ich will auch, bevor wir über das Ende sprechen, noch mal über diesen Kampf, also seine erste Superheldentat sprechen. Weil ich fand halt auch, so in jedem anderen Film wäre da eine krasse Prügelei draus geworden oder irgendwie sowas. Und selbst diese Szene, David Dunn, schleicht sich ja in dieses Haus und konfrontiert diesen Geiselnehmer und Mörder, wird ja dann erstmal noch in den Pool gestoßen und droht zu ertrinken und dann retten ihn die beiden Kinder irgendwie aus diesem Pool und dann, wie du schon gesagt, er wirkt einfach nur, er schleicht sich von hinten an ihn ran, packt ihn und dadurch, dass er halt so viel ab kann, und der Typ ist ja auch irgendwie so ein Mega-Riese und der versucht ja alles, um David da irgendwie von sich zu schmeißen, was ihm aber nicht gelingt. Und er klammert sich ja wie so ein Äffchen da an ihn dran und wirkt und wirkt und wirkt, bis er halt irgendwann einfach tot ist. Selbst an dieser Tat an sich ist im ersten Augenblick nichts Helden, also nichts Heldenhaftes in dem Sinne, so dass so ein Superman kommen würde und ihm gleich links, rechts eine gibt und dann fällt er um, sondern es ist halt so ein bisschen so die Feiglingsmethode, so von hinten ran, aber weil es halt auch nicht anders kann. So. Und, aber gerade das fand ich irgendwie stark, so dass er für seine Heldentat einfach so arbeitet, wie du als normaler Mensch in dieser Situation irgendwie wahrscheinlich auch eher reagieren würdest.
Ja, und die Musik ist halt das, was es zu so einer richtigen Heldentat macht. Es spielt ja wirklich diese euphorische Heldenmusik, während er das macht. Ja. Und deswegen, das ist die Szene, glaube ich, wo viele anfangen zu klatschen, obwohl wir gerade einfach sehen, wie ein Typ erwürgt wird. Jetzt kommen wir zum Ende. Spoiler-Alarm. Ich glaube, bevor kann ich aber nochmal sagen, falls Leute einfach vor der Spoilerwarnung wissen wollen, wie wir den Film raten würden. Ich liebe ihn, für mich ist das eine volle Punktzahl. Fantastischer Film. So, jetzt Spoiler. Es stellt sich heraus, dass unser guter Elijah nicht die Alfred-Funktion hat, nicht die Mentoren-Funktion hat. Er ist der Hauptschurke des Films, denn er ist für das Zugunglück verantwortlich. Er war auch schon vorher für einen Flugzeugabsturz verantwortlich und für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Und das hat er gemacht, das hat er alles inszeniert, weil er genau jemanden finden wollte wie David Dunn, weil er schon immer auf der Suche war nach solchen Leuten, einfach nur um sich selbst zu bestätigen. Und das findet David Dunn heraus. Eigentlich findet er es auch nur heraus, weil jetzt kann ich ihn auch so nennen, Mr. Glass, genau das will. Er sagt, okay, jetzt, wo du deinen Platz kennst, glaube ich, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns die Hände schütteln. Mhm. Und er will sich ja eigentlich bei ihm bedanken, die Hände schütteln. Und du hast das Gefühl, die beiden werden jetzt BFFs. Mhm. Und er schüttelt ihm die Hand. Auf einmal kriegt er diese Vision, die er sonst bei all den anderen Kriminellen bekommen hat, und sieht, wie Elijah für all das verantwortlich ist. Massenmord.
Und dann erst fallen ihm die ganzen Apparate in diesem Hinterzimmer der Galerie auf.
Genau. Und von diesem Zeitpunkt an muss ich sagen, Samuel L. Jackson ist der beste Lex Luthor, den wir je auf einer Kinoleinwand gehabt haben. Aufgrund seiner Motivation, seines Intellekts. Unfassbar. Und es macht den Film noch besser beim zweiten Mal gucken. Es gibt bestimmte Twists, die halt eine coole Überraschung sind, aber wenn du den Film dann beim zweiten Mal guckst, ist es nicht mehr das Gleiche. Und ich finde Unbreakable,
ja, das ist halt so ein bisschen, finde ich, so das, worunter The Sixth Sense bei mir so ein bisschen leidet irgendwie so. Also klar, man kann den Film auch immer noch super gucken, auch wenn man halt weiß, was man weiß und weiß, wer tot ist und wer nicht tot ist und so. Aber ja, da gebe ich dir recht bei Unbreakable, und ich liebe diese letzte Szene, weil auch hier wieder, wie die Musik so anschwillt und halt einfach dieses Ganze untermalt, wie du wirklich siehst, wie Bruce Willis sämtliche Gesichtszüge entgleiten, und wie du aber auch so ein Samuel L. Jackson da hast, der jetzt nicht so in "Muahahaha, ich bin der Bösewicht", sondern halt wie er eigentlich so fleht, so nach dem Motto, ja, so, wir sind Yin und Yang, so, wir brauchen uns gegenseitig, und ja, und in den Comics ist es doch immer so, dass meist der Held und sein Erzrivale auch irgendwo beste Freunde sind, halt wieder so dieses X-Men-Beispiel, Eric und Charles.
Ja, und er sagt ja, dass das häufig wir hätten es schon früher sehen müssen, weil häufig ist der Bösewicht das genaue Gegenteil.
Ja,
vom, klar. Und das ist er ja allein körperlich. Und was ich an diesem Film liebe, also gerade an dem Ende, ist, dass der Film suggeriert, dass es schön ist, dass beide gewonnen haben. Es haben ja zum Schluss beide genau das bekommen, was sie wollten. Also David Dunn hat endlich seinen Platz in der Welt anerkannt, hat sich mit seiner Frau versöhnt, bleibt bei der Familie, hat ein besseres Verhältnis zu seinem Sohn
und eine Gehaltserhöhung
und wird jetzt Superheld sein.
Ja, genau.
So, und damit ist sein Startschuss eigentlich für seine Superheldenkarriere gemacht und der Film zu Ende, weil der Rest, der wäre dann Standard.
Ja.
Und Elijah hingegen, der Film zelebriert es auch, dass er gewonnen hat, weil er hat der Welt bewiesen und sich selbst bewiesen, solche Menschen gibt es. Und dass er dafür Massenmord begangen hat, wird ja trotzdem in dieser, nur durch die Musik und aus seiner Sicht, als etwas Positives bezeichnet. Er sagt, es ist zwar furchtbar und so viele Opfer musste es geben, damit ich dich finde, aber es war es wert.
Ja. Ja, das ist, wie gesagt, mich kriegt dieser Film jedes Mal. Ich habe ihn jetzt wirklich vor kurzem jetzt nochmal geguckt, auf Vorbereitung für diesen Podcast, und er ist auch kein Stück gealtert, weil er halt eben, es gibt halt kein CGI und keine großen Action-Sequenzen. Es ist halt wirklich ein Charakterdrama, was letztendlich sich auch so würdevoll einfach vor diesem ganzen Comic-Thema verneigt, ohne da jetzt irgendwie, das ist alles nerdig und wir sind da irgendwie so lustig und so, sondern das wirklich sehr würdevoll irgendwie zusammen
ernst nimmt.
Und ernst nimmt. Und du merkst halt auch, dass du damit Shyamalan jemanden hast, dem dieses Thema Comic auch irgendwo sehr am Herzen liegt und der da halt auch wirklich eine Geschichte erzählen will, die einfach mal anders ist. Weil klar, am Ende des Tages hast du vollkommen recht, es ist so ein Origin-Teil, der in jedem, ich weiß nicht, das haben wir in der ersten halben Stunde von jedem Superheldenfilm, wo uns der Superheld neu eingeführt wird, damit wir wissen, okay, das kann er alles, das verträgt er nicht, Punkt, fertig, jetzt geht's weiter. Und das ist eigentlich das Tolle, dass, wie du schon sagst, dieser Film endet da, wo dann quasi, okay, jetzt haben wir einen Superhelden. Und
wo die Standard-Superhelden, wo der Superhelden-Teil der Geschichte eigentlich losgeht,
genau.
Da endet der Film.
Ja, so, und jetzt, der Film endet und es ist ein toller Film, ein schöner Standalone-Film. Mhm. Aber 2017 kam ein neuer Film von M. Night in die Kinos namens Split mit James McAvoy in der Hauptrolle über einen Mann mit sehr vielen verschiedenen
multiple Persönlichkeitsstörungen.
Und Anya Taylor-Joy spielt das junge Mädchen, was irgendwie von ihm gefangen genommen wird und die irgendwie merkt, okay, da stimmt was mit diesem Typen nicht. Und der Film war für sich ja auch irgendwo so ein Standalone-Ding. So, und dann, und ich weiß noch, es war sehr witzig, weil ich war mit zwei Kollegen in der Pressevorführung von Split. Mhm. Und am Ende gibt's ja diese tolle Szene, die auf einmal ja das M. Night Shyamalan-Universum eröffnet. Mhm. Wir sehen nämlich nach diesen ganzen Ereignissen eine Szene in einem Diner, wo sich Leute über das Geschehen unterhalten, weil sie so einen Nachrichtenbeitrag dazu gesehen haben über diesen Typen. Kevin, wie heißt er? Kevin
Wendell Crumb. Crumb.
Wendell Crumb. Und die Kamera fährt an dieser Theke vorbei und auf einmal sitzt da Bruce Willis. Und irgendwie, genau, und es wird irgendwie über diesen einen Typen geredet, der ja damals für diese ganzen Sachen verantwortlich war, dieses Zugunglück und so. Genau, der Typ im Rollstuhl. Wie hieß er denn nochmal? Und dann sehen wir Bruce Willis als David Dunn und man, ja, der hieß Mr. Glass.
Hast du es kommen sehen, damals?
Nein, natürlich. Ja, aber sorry, also wer.
Nein. Ich meine, als wir schon das Diner gesehen haben, hast du da den Twist kommen sehen?
Nein, auch das nicht. Also
ich sag's mal so, Split ist ein Film, das Coole, also als ich den das erste Mal so richtig, richtig gesehen habe ich habe nur damals gehört, der ist super. Mhm. Und ich war fertig mit Shyamalan, muss ich dazu sagen. Ich war krass fertig, wegen.
Da reden wir gleich.
Wegen, ja. Ja.
Und wegen Gründe.
Wegen Gründe, aber ich bin ein großer McAvoy-Fan. Mhm. Und ich liebe auch seinen Xavier übrigens total. Und der Film war für mich wahnsinnig spannend, wahnsinnig cool. Ich mag ja auch solche Confined Thrillers, so ein bisschen wie auch vor kurzem 10 Cloverfield Lane und so weiter. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, aber wo bleibt der Shyamalan-Twist? Ja. Ne, und dann dachte ich zum Schluss, der Twist ist blöd, weil der Twist ist, der ist halt wirklich irgendwie so ein Biest.
Monster,
ja. Und dann kam die letzte Szene. Und das Witzige ist, es steht ja erst Split und dann ist der Film vorbei und dann kommt die Szene. Und als diese Musik kam, und ich bin ein wahnsinniger Soundtrack-Fan, das weißt du ja, dass ich viele Soundtracks höre von Filmen, und ich habe die Unbreakable-Musik direkt erkannt.
Ach so, okay,
also
ja, gut,
die Szene, wo er vorm Spiegel steht und seine Kräfte das erste Mal austestet vorm Spiegel und mit sich selbst redet, wir werden der Welt zeigen, und es kommt die Unbreakable-Musik. Mein erster Gedanke war, nein, oder? Und ich wollte nichts sagen, weil ich dachte, entweder ist er gerade wirklich faul und benutzt den gleichen Soundtrack nochmal, weil das gleiche hatten wir damals bei Matthew Vaughn. Matthew Vaughn hat X-Men First Class gemacht, hatte einen unfassbar starken Soundtrack bei der Szene, wo Magneto die Antenne bewegt. Und den gleichen Soundtrack hat er nochmal benutzt für Kingsman 2, für Harry. Und das fand ich lahm, weil ich konnte nicht die gleichen Emotionen aufbauen, weil ich den Soundtrack mit was anderem assoziiere. Und ich so, ist es? Nein. Und ich dachte mir auch, kann es nicht sein. Und dann, als wir das Diner sehen und Nachrichtenberichte, und ich so, das ist Unbreakable, oder? Als es dann weiterging in Steiner, dachte ich mir, wir werden gleich entweder ein Cameo sehen von Bruce Willis oder Samuel L. Jackson oder in irgendeiner Form wird es erwähnt werden. Und ja, das fand ich sehr geil.
Ja, wie gesagt, meine Story von der Pressevorführung geht ja noch so weiter, dass ich mit zwei Kollegen die Unbreakable halt nie gesehen hatten. Und ich saß halt bei dieser letzten Szene und laut im Kino so, nein, ist nicht euer Ernst, boah. So, und die gucken mich so beide an, so, hä?
Was ist ein Unbreakable?
Was war das jetzt? Und da musste ich den, habe ich den erstmal irgendwie quasi Unbreakable, diesen Plot erklärt. Und ich meine, das Witzige ist ja schon 2000, als Unbreakable rauskam, hat ja Bruce Willis schon angedeutet, dass das quasi so der Startschuss für eine Trilogie sein soll. Mhm. Und auch er und Samuel L. Jackson haben ja sehr auf einen Sequel eigentlich gepocht damals. Und ich meine, der Film fühlte ich ja auch so an. Ich meine, wir haben schon gesagt, er ist ein perfekt alleinstehendes Werk. Also auch, ob man nun Split und später kam ja dann 2019, kam ja dann noch Glass, das war ja dann so das Finale, der Abschluss. Man kann Unbreakable ohne diese beiden Filme gucken und es ist immer noch einer der tollsten Comicfilme überhaupt. Yeah. Und das andere ist quasi einfach nur so eine, ich nenne es mal so nette Gedankenspielerei, okay, was könnte noch in diesem Universum irgendwie funktionieren? Und das war halt so für Split, finde ich, so ziemlich krass. Allerdings muss ich auch sagen, was ich ein bisschen schade finde, ich habe oftmals so das Gefühl, dass Split dadurch so ein bisschen untergeht.
Finde ich ja und nein. Also ich sag mal so, ich finde, Split ist auch für sich genommen, ohne die Connection, ein fantastischer Film.
Ja, ja, klar.
Fantastischer Film. Also sowohl Anya Taylor-Joy als auch McAvoy sind super.
Ja, McAvoy ist sowieso
McAvoy ist großartig. Unglaublich. Ja. Dass er dafür nicht mal nominiert wurde für einen Oscar, ist ein Verbrechen. So. Und was ich so cool finde, wie ich davor gesagt habe, also der Twist damals, ich fand ihn lahm, dass er halt wie ein echtes Biest oder so ist. Ein echtes Super. Genau. Und der Film sagt eigentlich zu mir, Eve, chill, warte noch 2 Minuten, gleich ergibt alles Sinn.
Ja, ja.
Und wenn ich dann sehe, es spielt in der Welt, es ergibt nicht nur Sinn, sondern lange bevor es Joker gab von Todd Phillips, haben wir jetzt den ersten Super-Schurken-Origin-Film gesehen. Und es gibt im Film schon vorher, also wenn du ihn mehrfach guckst, ein paar subtile Hinweise, dass er in dieser Welt spielt. Das heißt, beim zweiten Mal gucken, finde ich es irgendwie noch ein bisschen cooler. Mhm. Einmal haben wir M. Night Shyamalans Charakter kehrt zurück. Und zwar der von ihm gespielt wurde, der von Bruce Willis durchsucht wurde im Footballstadion. Der mittlerweile der Therapeutin von Kevin Wendell Crumb hilft, ihn so ein bisschen zu überwachen. Und das zweite ist, Kevin Wendell Crumb geht zum Bahnhof und legt an einem Zuggleis Blumen nieder und trauert dort richtig. Und es war damals schon eine Szene.
Das war tatsächlich auch bei mir so, wo ich dachte,
ich habe das damals nie verstanden. Ich dachte damals, das ist einfach das Ritual der Bestie. Weil es wurde auch mit so einer epischen Musik irgendwie bespielt, aber ich habe die Connection zu dem Zug aus Unbreakable null gemacht. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war schon so klug und habe das. Nein, null. Erst, also wie gesagt, als die ersten Töne vom Unbreakable Soundtrack zum Schluss kamen, weil es reicht, wenn ich
Und du hast mir jetzt noch, das fand ich ja ganz spannend und ich finde, das sollten wir jetzt nicht unerwähnt lassen, du hast mir jetzt noch, bevor wir hier in unser Podcast-Studio gegangen sind, hast du mir etwas gezeigt, dass, wie gesagt, wir haben ja schon erwähnt, das war ja schon irgendwie schon sehr lange angedacht, irgendwie als Trilogie. Und offensichtlich hat ja der gute M. Night diesen guten Kevin Wendell Crumb schon in Unbreakable drin. Und jetzt bist du dran,
Yves. Ja, das ist eine saucoole Szene. Und zwar, als David Dunn, das ist lange bevor er sich da am Bahnhof ausprobiert er sich ja schon ein bisschen aus im Footballstadion während der Arbeit. Und da fässt er ja unter anderem den M. Night Shyamalan-Charakter an und findet heraus, dass der irgendwie mit Drogen dealen wollte und so weiter und so fort. Und es gibt eine Szene, wo er einfach so ein paar Besucher des Stadions anfasst, um zu gucken, wollen die was Böses und so weiter. Und da ist eine Mutter, die mit ihrem Kind spazieren geht. Und er fasst die an und hört mehrere unterschiedliche Kinderstimmen. Mhm. Und wir wissen, das ist ein Kind, das von der Mama misshandelt wird. Und das ist ja letztendlich Kevin Wendell Crumb. Und dass David dann im Kopf schon beim Kind unterschiedliche Kinderstimmen hört, ist schon das genialste Foreshadowing auf die Unterschied auf Patricia und so weiter und so fort. Wahnsinnig clever, wahnsinnig clever. Und der Charakter sollte damals ursprünglich schon als erwachsener Kerl eingeführt werden mit in diesen Film. Aber da hat man gesagt, na, das würde die Dynamik zwischen David Dunn und Elijah zu sehr kaputt machen und der Film wäre zu überfüllt. Und da gebe ich sehr recht. Das wäre
komplett.
Gewesen, das wäre viel zu viel gewesen. Ja. Und deswegen bin ich so dankbar, dass diese Figur, die damals schon eine Idee war, einen eigenen Film bekommen hat, komplett verdient, weil Split kann ich auch so genießen. Und ich muss ja sagen, ich mochte Glass. Glass ist, glaube ich, so ein Film, da spalten sich die Geister.
Vielleicht noch mal kurz zur Erwähnung. Glass ist ja dann quasi das Finale. Mhm. Sie treffen sich, also David Dunn, Elijah und Kevin treffen sich ja in einer psychiatrischen Anstalt wieder. Und damit startet ja dann dieser Film.
Inspiration für Glass war einer Flog übers Kuckucksnest, was ich sehr cool finde, weil die Beschwerden, die ich, also die Hauptbeschwerde, die ich...
Ist ja auch interessant, dass diese Sarah Paulson jetzt gerade Ratchet, also...
Im Prequel von...
Genau, das Prequel, weil sie, die Schwester Ratchet war ja in einer Flug übers Kuckucksnest, die böse, fiese Krankenschwester. Und jetzt hat sie ihre eigene Serie und da spielt sie in Glass halt auch die Psychiaterin.
Und das Witzige ist... eine der Hauptbeschwerden, die ich bezüglich Glass gehört habe, ist, wo bleibt denn da die Action? Wo bleibt denn da das krasse, spektakuläre Finale zwischen diesen Figuren? Und ich so, hast du Unbreakable gesehen? Hast du Split gesehen? Ja. Klar, wir kriegen eine überraschend krasse Kampfsequenz direkt am Intro und dann ist es vorbei. Und das ist für mich Shyamalan, der sich einfach treu bleibt.
Ja.
Und diese drei Figuren in einem Film zu haben. Und ich weiß nicht, ob wir hier über das Ende sprechen sollten. Würde ich eine Spoilermeinung nochmal ansprechen?
Das musst du. Lass uns vielleicht hier jetzt ein bisschen. Okay. Wir wollen den Leuten ja ein bisschen auch das schmackhaft machen, dass sie jetzt hier drei Filme haben, über die sie gucken.
Na gut, dann würde ich einfach Folgendes sagen. Falls euch nochmal ein Glass Talk interessiert, ich wäre dafür zu haben, weil ich glaube, da kann man einiges, also sowohl positiv als auch negativ. Ich finde,
absolut,
der Film ist definitiv diskussionswürdig.
Ja. Und also, ich sag nochmal, leinwandliebe@filmstarts.de, also wenn ihr quasi noch das Sequel zu diesem Unbreakable Talk haben wollt, weil wir haben jetzt über Split und wir werden jetzt auch über Glass nicht mehr so viel reden. Wir kommen gleich noch so ein bisschen dazu, wie wir M. Night Shyamalan allgemein sehen. Aber deswegen, also falls ihr Bock drauf habt, dass wir auch noch irgendwie über Glass sprechen, über Split sprechen, einfach irgendwie wieder, wir machen es wieder ganz einfach. Schickt einfach eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de und im Betreff einfach nur Glass oder Split. Ist mir egal, welchen Film, ihr könnt auch beide Filme reinschreiben, weil dann wissen wir das schon.
Dann gibt es zwei Talks. What? deswegen, ich will nur sagen, Glass hat ein kontroverses Ende. Ich finde, Glass ist der schwächste der drei Filme. Aber ich finde ihn immer noch gut. Und ich muss sagen, ich finde, das ist eine Trilogie, wo ich wirklich alle drei gut finde. Unbreakable, ungeschlagene Nummer 1. Ungeschlagene Nummer 1, fantastischer Film, 11 von 10 Punkten.
Findest du es denn gut? Weil ich meine, Unbreakable war 2000, dann 17 Jahre später kommt dann Split, greift halt diese Idee nochmal wieder auf, wird dann zum Glück 2 Jahre später mit Glass zu Ende gebracht. Findest du es gut, dass es nochmal dazu gekommen ist? Oder ist es eher so nach dem Motto so, na okay, gut, jetzt versucht er irgendwie an alte Erfolge ranzukommen. Als nächstes bringt er uns noch Sixth Sense 2 und Bruce Willis ist immer noch als Geist unterwegs.
Es hat sich nie erzwungen angefühlt, fand ich. Ich finde, man kann den Film alles unterstellen. Man kann auch fragwürdige Entscheidungen in Teil 3 unterstellen und ach Mann, hätte das jetzt sein müssen. Aber es fühlt sich nie erzwungen an, finde ich. Ich finde, das ist trotzdem überraschend gut durchdacht. Ob einem das Ende gefällt, ob einem der Film gefällt, spielt keine Rolle. ich finde, es gibt so viele Sequels, die später rauskommen, wo du den Beweggrund siehst, und zwar Geld machen.
Naja.
M. Night Shyamalan war irgendwann an einem Punkt, wo er seine Filme selber sogar finanziert hat, weil er wirklich das Gefühl hatte, noch was sagen zu wollen. Mhm. Und davor habe ich massiv Respekt. Und weder Split noch Glass fühlen sich erzwungen an. Und ich muss auch sagen, alle drei Filme, obwohl sie ja eine Connection haben, haben nochmal je einen sehr eigenen Stil, was ich cool finde.
Ich finde, sie funktionieren auch alleine eigentlich ganz gut. Klar, also
Glass am wenigsten.
Glass nicht mehr so ganz, weil du schon irgendwie die Leute kennen sollst, weil was ich auch toll finde, dass sie Spencer Tweed Clark, der den Sohn im ersten Teil, also in Unbreakable gespielt hat, hier auch wieder zurückholen.
Sogar die Mutter von
Sam Jackson. Also da müsstest du halt schon so ein bisschen die Connection, aber auch Split ist ja so ein Film, wenn du, abgesehen von dieser, ich nenne sie jetzt mal Post-Credit-Scene, den Film einfach so hast, ist er ja trotzdem auch immer noch so für sich alleine stehend.
Ich finde auch alle drei, ich meine, Glass am wenigsten, aber trotzdem sind alle drei sehr gute, eigenständige Filme. Der erste ist ein Charakterdrama, wie wir davor schon gesagt haben, Charakterdrama über so eine Selbstfindungsgeschichte, die halt so eine getarnte Superhelden-Story ist. Der zweite Teil ist ein Thriller-Slash-Charakter-Drama, der sich ja auch irgendwie entpuppt als geheime Origin-Story eines Superschurken. Ja. Und der dritte Teil ist sich sehr bewusst, wie Wahnsinn mittlerweile die Verrücktheit geworden ist, was Comic-Verfilmungen angeht, und gibt uns dann einen psychologischen Thriller und fragt uns, sollten wir vielleicht mal Split und Unbreakable hinterfragen? Was ist da überhaupt dran? Und die Idee find ich bei Glass, jetzt, je länger ich drüber nachdenke, ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich so lauwarm, meinte gut, aber nicht wow. Und je länger ich über Glass nachdenke, der lässt mich nicht los.
Okay. Ja, das ist doch gut.
Und mit jedem Mal gucken fand ich den auch ein bisschen besser.
Ja, da habt ihr es. Also, das ist doch eigentlich die perfekte Trilogie für einen verregneten Sonntag, wie wir sie jetzt ja wahrscheinlich noch ein paar Mal kriegen werden. Und solange Lockdown noch ist, könnt ihr ja auch euch mal Unbreakable, Split und Glass angucken. Reden wir jetzt noch mal ganz kurz. Wir haben ja jetzt wirklich schon sehr lange und sehr viel geredet. Aber wir haben über M. Night Shyamalan jetzt hier schon gesprochen. Reden wir mal so über den Regisseur selbst. Also ich fasse mal kurz zusammen. So, ich meine, er hat ja wirklich ein erstaunliches Portfolio.
Ja.
Und was ich bei ihm immer sehr toll finde, dass er nicht immer unbedingt den gleichen Film macht. Was er zum Anfang immer so ein bisschen hatte, war, aber das war dann irgendwo auch so von ihm erwartet, Twist. Es muss einen Twist geben.
What a Twist!
So, 1999 kam Sixth Sense, großer Twist mit dann 2000 Unbreakable. 2002 ein Film, der auch sehr unterschätzt ist, wie ich finde, Signs mit Mel Gibson, wo es irgendwie ja um Kornkreise geht und irgendwie Außerirdische und sowas alles. Auch mit Joaquin Phoenix in einer kleinen Rolle.
Und Abigail Breslin.
Ja, und dann 2004 The Village. Finde ich, ist für mich so ein Film.
Da ging's los.
Ja,
da gingen die Shyamalan-Probleme los.
Ja, und vor allen Dingen das Schlimmste an The Village finde ich eigentlich, dass dieser Film, ich mochte den.
Bis
zu diesem Twist-Ende. Und dieses Twist-Ende, so nett die Idee auch irgendwo ist,
ergibt keinen Sinn.
Hat für mich aber auch den Rest des Films kaputt gemacht, weil ich fand so dieses, es geht ja um diese so eine, ja, eigentlich so mittelalterliches Dorf irgendwie in den USA.
Also 18. Jahrhundert,
genau.
Ein Dorf, streng religiös, und Monster bewachen das Dorf und lassen die Leute nicht raus, aber nachdem jemand was angegriffen oder schwer erkrankt, muss unsere blinde Protagonistin, gespielt von Bryce Dallas Howard eine Medizin holen, und das ist halt schwer, weil die Monster sie nicht rauslassen.
Ja. Und sie versucht halt trotzdem diesen Weg durch den Wald, wo das Monster lebt. Und wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht spoilern
aber
oder so, aber das Ende
bescheuert.
Macht es da sehr kaum. Dann kommt einer der ersten Tiefpunkte, also zumindest sehe ich das so, und ich glaube, du siehst es auch so. 2006, Lady in the Water. M. Night Shyamalan hat versucht, irgendwie ein Märchen zu machen über eine Nixe im Pool und keine Ahnung was. Also als ich von diesem Film damals erfahren habe, dachte ich, okay, wow, er versucht jetzt halt mal was ganz anderes. So was war, ist halt Fantasy und irgendwie Horror und Märchenhaftes. Aber dieser Film, ich meine, ich habe ihn wirklich auch nur ein einziges Mal gesehen, aber also ich habe ihn ganz, ganz furchtbar in Erinnerung. Eve schüttelt auch die ganze Zeit nur den Kopf.
Lady in the Water. Ich habe das Gefühl, dass man das Drehbuch dieses Films in der Zelle vom Joker an der Wand finden könnte.
Selbst dann wäre es aber besser gewesen.
Lady in the Water ist eine der wahnsinnigsten, verrücktesten, sinnlosesten und gleichzeitig prätentiösesten und selbstverliebtesten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, wenn ich, nein, ich irre mich nicht. M. Night Shyamalan hat sich in dem Film eine Nebenrolle gegeben, in der er den missverstandenen Autor spielt. Und seine Werke werden dazu führen, dass der vernünftigste Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wird und Frieden einkehrt. Aber man wird ihn anfangs missverstehen und ihn dafür umbringen. Aber er ist bereit, sein Werk der Welt trotzdem zu schenken. Dieser Film hat mich gebrochen.
Ja, ja, wie gesagt, also an Sixth Sense, Unbreakable und Science, das ist ein gut, starkes Trio. Und ich meine, das muss man auch mal sagen. Also dafür,
ich mag Science.
Dass jemand mit Sixth Sense ja so die Messlatte so hochgesetzt hat, kamen danach zwei Filme, die echt gut waren. Und das ist, glaube ich, auch als Filmemacher verdammt schwer, weil der Druck, der dann von außen auch kommt, ist, glaube ich, immens. Und ich glaube, so bei The Village fing es dann so an, dass Leute angefangen haben zu sagen, naja, komm, so, jetzt bleiben wir auf dem Teppich. Dann haben wir halt 2006 Lady in the Water. 2008 kam dann mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle The Happening.
Ich werde nicht
ein
schlecht.
Ein Film über irgendwie Leute, die plötzlich alle massenweise Suizid begehen und kein Mensch weiß, warum, außer dass wir zwischendurch immer Bilder vom Wind sehen, der durch Baumwipfel weht.
Es ist so krass lustig, wenn man sich alles um den Film rum anschaut von The Happening, denn das Geile ist, und wie gesagt, ich probiere es jetzt nicht zu lang zu machen, The Happening hat eine extrem ähnliche Geschichte wie The Room. Und ich meine das wirklich. Mhm. Und zwar in der Hinsicht, dass der Film angekündigt wurde als der nächste Alfred Hitchcock-ähnliche Shyamalan-Film. Und die Leute sind aus dem Kino gegangen, haben sich verpisst vor Lachen. Ja. Und dann hat Shyamalan gesagt, das war schon immer meine Absicht. Habt ihr meine schwarze Komödie genossen? Hahaha.
Ja, weil es sollte so ein bisschen in die Richtung von Hitchcocks Die Vögel gehen.
Und es war eher The Room.
Und es war, ja, also es ist wirklich Mark Wahlberg und Zooey Deschanel in den Hauptrollen. Also dieser Film, vor allen Dingen das Schlimme ist, dieser Film spielt bildlich schon so krass mit der Auflösung, dass du irgendwann sagst, ja, wir wissen, warum die sich alle um jetzt
Nicht nur das, in der Hälfte des Filmes, okay? In der Hälfte des Films kommt ein Charakter und verrät mal eben den Twist. Und später tun sie, als wenn der Charakter das nicht schon gesagt hätte.
Ja, genau.
Und das ist, und der Film hat das seltsamste, lustigste Schauspiel von sowohl Deschanel als auch Mark Wahlberg. Es ist so krass lustig. Und wenn du dir die Behind the Scenes anguckst von Mark Wahlberg, wo er fragt, soll ich das wirklich so spielen? Mhm. Und ja, es ist so krass lustig. Also
dabei ist es das Thema, wie gesagt, Menschen begehen massenweise Selbstmord und so. Das Thema ist furchtbar.
Ja, yeah,
aber dieser Film ist halt, du kannst diesen Film halt wirklich nicht ernst nehmen.
Es ist einer dieser ungewollt komischen Filme, den ich jedem ans Herzen lege. The Happening, ich will nicht zu viel Schlechtes über ihn sagen, er hat mir so viel Freude gebracht. Also während Lady in the Water mich einfach nur gebrochen hat, ist The Happening ein Film, der so krass lustig ist.
No. So, kommen wir zu zum nächsten Film, der mich gebrochen hat.
Ich weiß welcher.
Und zwar wirklich, weil 2010 kam M. Night Shyamalan's The Last Airbender. Mhm. Und ich bin ein großer, riesiger, überdimensional großer Avatar, der Herr der Elemente-Fan. Ich liebe diese. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Serie schon geguckt habe und wie oft ich dem Herrn mir gegenüber hier auch schon sage, guck sie dir endlich an, weil ich glaube, es gibt sie immer noch auf Netflix und es sind nur 3 Staffeln und sie sind wirklich absolut genial. Es ist wirklich toll. Also ich liebe diese Serie. Und als damals rauskam, M. Night Shyamalan macht eine Live-Action-Version davon, war ich erstmal positiv gestimmt. Zumal er auch wirklich in jedem Interview, was er im Vorfeld gegeben hat, gesagt hat, oh, großer Fan, ich gucke das mit meinen Jungs, meinem Jungen, ich weiß nicht, wie viele Kinder er hat. Auf jeden Fall, er hat immer gesagt, er hat das gesehen und findet es total toll. Und ich so, boah, wow, total geil. Jetzt kriegen wir das hier alles irgendwie zu Gesicht. Und dann, wow. Also dieser Film ist ja, also als Fan von Avatar hat mir dieser Film wirklich das Herz gebrochen, weil sie halt wirklich eine komplette Season innerhalb von diesen 2, 2,5 Stunden oder wie lang auch immer dieser Film ist, quetschen. Und allein dieses Luftbändigen, Erdbändigen sieht halt einfach auch so scheiße aus. Also die ganzen Charaktere sind halt auch einfach nicht gut getroffen. So, diesem Film fehlt komplett der Humor der Serie, es fehlt das Herz, es fehlt einfach alles, was Avatar groß gemacht hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Film gefloppt ist und dass wir nicht noch mehr davon gekriegt haben.
Also das ist tatsächlich mein einziger Berührungspunkt mit dem Franchise. Mhm. Und ich fand, die Effekte waren damals ganz nett. Und ich habe den damals in 3D geguckt, das fand ich nett. Ansonsten fand ich den Film einfach nur stinkend langweilig. Aber wenn du sagst, dass das eine Staffel dort reingepresst wurde, aber der sich storymäßig trotzdem so ein bisschen rangehalten hat, hat er sich.
Ja, ja, okay, die versuchen das schon. So.
Dann sag ich dir, guck du dir bitte, weil da haben der Regisseur und der Cast und alle gesagt, wir bringen euch einen authentischen Dragon Ball Film. Okay. Dragon Ball Evolution, bitte guck ihn dir an. Ich glaube, The Last Airbender könnte dein Lieblingsfilm aller Zeiten werden, ja, wenn du gut, Dragon Ball Evolution guckst. Ganz ehrlich, wenn ihr jemals einen Podcast haben wollt, wo ich, glaube ich, eine Stunde lang nur wütend bin und eventuell probiere, nicht vulgär zu werden, Dragon Ball Evolution ist wahrscheinlich.
Leinwandliebe@filmstarts.de.
Aber dazu müsste ich ihn noch mal gucken, das wäre doch eine Qual. Da müsste
ich müsste ihn dann auch gucken, gucken.
Nee.
Gut, okay, also Last Airbender auch Katastrophe. So, danach war ich halt wirklich durch mit Shyamalan. Deswegen muss ich auch sagen, die nächsten zwei Filme, die jetzt auf dieser Liste stehen, habe ich nicht gesehen. Ich weiß, Yves hat einen davon gesehen, einen davon auch nicht. 2013, also vor allem das Schöne ist, Shyamalan hat immer im Zweijahrestakt Filme rausgebracht. Nach The Last Airbender braucht er noch ein zusätzliches Jahr, um das alles zu verarbeiten. 2013 kam dann After Earth mit Will Smith und Sohnemann Smith. Irgend so eine Sci-Fi-Geschichte auf einer komischen, neu mutierten Erde.
Und After Earth. Ich war fertig. Also, ich hätte es eigentlich damals kommen sehen müssen, weil das war nicht die Zeit von Shyamalan. Also, ja. Es war die Ära von ihm vorbei, weil es kam ja wirklich nur Mist. Und das. Also die haben es geschafft. Will Smith ist eventuell der charismatischste Schauspieler in Hollywood. Hm. Sie haben es geschafft, ihn so charismatisch zu machen wie eine Backkartoffel. Und
hey, ich finde Backkartoffeln sehr sympathisch, weil sie sehr lecker
aber nicht
sind.
Charismatisch. So. Und dieser Film war so langweilig, so dumm, so substanzlos, so sinnlos. Und er hat trotzdem eine extrem. Also was sehr lustig ist, ist, dass Will Smiths Charakter in diesem Film Cypher Rage heißt. So, Cypher Rage. Und dass Jaden Smiths Anzug sich in einer Szene wechselt er die Farben. Und er weiß nicht ganz genau warum. Und dann sagt er, die Farbe wechselt sich. Ich mag es, aber ich glaube, es ist schlecht. Und das ist so eine Dialogzeile im Film, okay, über die sich sehr viele lange, lange kaputt gelacht haben.
Es gibt ja auch Leute, die finden den Film gut. Es gibt aber, glaube ich, mehr Leute, die diesen Film einfach nur furchtbar finden. Ich weiß nicht, gab es nicht auch irgendwie, ich meine, das mal gelesen haben, dass es im Zusammenhang mit dem Film auch so Scientology-Vorwürfe gab, dass es auch so ein bisschen so eine Sci-Fi-inspirierte Story davon ist.
Ich weiß nicht, wie viel davon Substanz Hand und Fuß hat und wie viel einfach nur unterstellt wurde. Was ich dir sagen kann, ist, es gibt einen Film, der auf Scientology-Mythologie
ja, das
ist, und
weiß,
es ist Battlefield Earth
mit
und,
John Travolta. Ja,
und
ja.
Der ist unterhaltsamer als
After Earth. Okay, wow, krass.
Weil er wieder dieses The Room-Phänomen halt. Also er ist so scheiße, ja, dass er lustig ist. Und After Earth ist auch nicht so wie The Happening. The Happening kannst du genießen als Trash und als so ein Dumpster-Fire.
Ja.
Und After Earth ist einfach nur Mist.
Ja.
Also du bist froh, wenn er zu Ende ist und willst ihn nicht nochmal gucken.
Gut, damit kommen wir 2015. Kam dann wieder ein Film, für den Shyamalan sehr gefeiert wurde, weil man auch gesagt hat, okay, er ist wieder irgendwo bei sich selbst angekommen, The Visit.
Der einzige, den ich nicht gesehen habe.
Genau, den haben wir beide nicht gesehen. Ich höre nur Gutes über den Besuch von einem Bruder und seiner Schwester bei den Großeltern und so ein bisschen Found-Footage-mäßig, weil die Kinder ja auch die ganze Zeit so mit der Kamera rumhantieren. Und Oma und Opa sind irgendwie nicht ganz geheuer. Und ich fand schon alles irgendwie toll, so was man von Trailern gesehen hat. Und ich kriege auch jetzt immer wieder noch, wenn Leute hören, dass ich den nicht gesehen habe, Sebastian, den musst du unbedingt gucken und so. Ich will ihn auch unbedingt noch mal gucken. Aber damals war es einfach so dieser Punkt, wo ich noch sehr, sehr misstrauisch war, was Shyamalan anging, weil er zuvor halt einfach zu viel komisches Zeug gemacht hat. Und dann, damit sind wir dann am Schluss angekommen, 2017 kam dann Split, dann kam 2019 Glass und für 2021, er ist wieder in seiner Zwei-Jahres-Phase drin, soll jetzt ein neuer Film kommen namens Old, mehr wissen wir noch nicht, basiert wohl so ein bisschen auf einem Comic namens Sandcastle, aber mehr kann man da noch nicht sagen. Aber da bin ich jetzt schon mal wieder gespannt drauf, weil offensichtlich, der Mann hat auch gezeigt, dass er lernen kann und dass er auch sieht, okay, Mist, so, ich habe jetzt irgendwie drei, vier Filme gemacht, die irgendwie beim Publikum und bei den Kritikern nicht ankamen. Ich versuche mal wieder was anderes. Und das muss ich bei ihm halt einfach sagen, finde ich toll, dass so, auch so ein bisschen dieses, jeder Film muss so einen krassen Plot-Twist haben, abgelegt hat.
Mm.
Und dass es eben irgendwie immer schafft, mit jedem Film auch irgendwie eine neue und eine andere Geschichte zu erzählen. Und das, finde ich, macht ihn schon so gerade auch als Drehbuchautor und Regisseur, finde ich, zu was Besonderem irgendwo.
Voll, voll. Ich finde, der fängt auch meistens sehr schöne Bilder ein. Ich muss dir einfach recht geben. Ich finde, er ist, vieles kann man über ihn sagen, aber er ist sehr kreativ.
Ja.
Und allein die Tatsache, dass er in der Lage ist, einen Film zu machen wie Unbreakable und The Happening, wie The Sixth Sense und wie After Earth, ist unfassbar.
Mhm.
Und also das ist für mich so ein bisschen mittlerweile, in Shyamalan-Film reinzugehen, wie Lotto zu spielen.
Mhm.
Und du weißt halt nicht, was du kriegst.
Ja.
Und deswegen, The Visit war der einzige, wo halt wirklich nur davor Mist kam und ich ihn deswegen nicht geguckt habe. Aber ich will ihn auch irgendwann gucken.
Ja.
Aber jetzt bin ich wieder auf dem Level, wo ich sage, okay, ich bin gespannt. Wird das ein phänomenaler Mist sein? Werde ich vielleicht wieder so einen jahrelang Spaß haben damit wie mit The Happening? Oder wird das wirklich ein Film sein, der mich umhaut, wie Unbreakable?
Ja.
Ich bin bereit.
Ja, wir sind auch bereit. Damit sind wir sogar bei SpongeBob wieder angekommen. Ich bin bereit. Nein, aber wir sind jetzt fertig mit Unbreakable. Also wie gesagt, nochmal große, große Empfehlung.
Ja.
Guckt euch diesen Film unbedingt an. Und wie gesagt, wenn ihr ihn mögt, guckt euch gerne auch noch Split und Glass an. Gehört halt alles zusammen. Ja, so, das war's. Yves, dir vielen lieben Dank.
Vielen Dank, dass du da warst.
Und
Predator. Was?
Ja, genau, stimmt.
Hab gehustet.
Ja, das hoffentlich nichts Schlimmes.
Ja.
Gut.
Predator.
Schon wieder, Gesundheit.
Ja, ich weiß auch nicht.
Damit verabschiede ich mich auch von euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Downloaden, fürs Abonnieren und was man nicht noch alles mit diesen Podcast-Apps alles irgendwie machen kann. Es freut uns wirklich, wirklich sehr und wir freuen uns auch immer wieder über Lob, Kritik, Anmerkungen, die ihr natürlich schicken könnt an leinwandliebe@filmstarts.de. Ihr seid toll, bleibt gesund, guckt halt fleißig Filme zu Hause. Irgendwann gehen die Kinos wieder auf und wir können alle wieder ins Kino gehen. Wir freuen uns da schon sehr drauf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.